Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß.
Hallo Dirk.
Hallo Axel.
In unserer heutigen Podcast-Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, das ich wirklich besonders spannend finde, weil es ja eigentlich fast so ein Tabuthema für Führungskräfte ist. Zumindest wird nach unserer Erfahrung darüber nicht so wahnsinnig viel gesprochen oder auf LinkedIn werden keine Posts dazu gemacht oder Panels bei irgendwelchen New Work-Kongressen gemacht. Nämlich dieses Gefühl, ich bin doch eine gute Führungskraft, aber wieso folgen mir eigentlich nicht alle? Wir haben uns auch gefragt, warum ist das eigentlich so ein Thema, was sonst nicht so oft vorkommt? Vielleicht liegt es daran, dass man sich dann als Führungskraft so ein bisschen auch dafür schämt, weil das nicht so richtig ins Bild moderner Führung passt. Vielleicht hat es mit einem tradierten Führungsrollenbild zu tun, dass die Führungskraft so eine Art natürliche Autorität sein muss. Wir gehen dem auf dem Grund heute.
Ja, auch bei Fuck-Up-Nights hört man das nicht so total häufig, dass Leute darüber sprechen. Also außer vielleicht, dass sie das Problem auf brillante Art und Weise gelöst haben. Ja, und wenn das passiert, was ich so mitkriege, ist es, dass es manchmal auch zu so einer Art Überkompensation führt. Also ich merke oder Führungskräfte merken, die folgen mir nicht so richtig oder manche. Und dann reagieren sie mit autoritärem Führungsstil. Aber das ist ja auch keine Lösung. Entweder es manchmal funktioniert es einfach nicht. Oder es ist halt oft auch schädlich für die Wertschöpfung. Oder gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gehen, weil sie unter so einer Führungskraft nicht arbeiten wollen.
Ja, wir suchen die Themen ja auch immer so ein bisschen aus danach, was uns selber auch so ein bisschen anspringt aus den Erfahrungen in Beratungen und Trainings, auch aus den eigenen Erfahrungen als Führungskraft. Und da muss ich auch sagen, ich habe das auch selber schon erlebt, dass ich in einer Situation war, wo mir Leute nicht gefolgt sind. Das ist zum Beispiel häufig so bei Beförderungen innerhalb eines Unternehmens. Da gibt es oft dann jemanden zum Beispiel, der diesen Job dann auch gerne gehabt hätte. Das ist so ein Klassiker, finde ich. Der dann denkt, ja, den Axel, den hätte ich da aber jetzt nicht so gesehen, sondern eher mich selbst. Und das können die Leute einen dann ja auch durchaus mehr oder weniger subtil auch spüren lassen. Und da, finde ich, kommt auch noch ein weiteres Thema dazu, was heute auch eine Rolle spielt, nämlich das Thema Macht und insbesondere auch informelle Macht. Weil worüber auch oft nicht so gesprochen wird, ist, dass natürlich auch Mitarbeitende Macht gegenüber ihren Führungskräften haben.
Also da muss ich das ja mal sagen, das kann ich nicht verstehen. Also ich würde dir immer gerne folgen.
Freundschaft Versprecher.
Ja, oh nein. Ja. Und also nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass ein Teil der Thematik darin liegt, dass die Führungskräfte nicht so die notwendige innere Klarheit haben, also die innere Rollenklarheit. Das heißt, wenn ich da gar nicht so richtig reingehe in diese Rolle oder auch gerade wie du gesagt hast, wenn man innerhalb eines Teams befördert wird, dann kann es dazu führen, dass ich vielleicht dann das Gefühl habe, okay, ich will aber doch weiter total dazugehören. Wir sind doch alle Freunde. Und dann gehe ich vielleicht nicht in diese Rolle rein. Und das kommt natürlich dann schon auch bei den Mitarbeiterinnen an. Und möglicherweise sende ich dann so eine Art Doppelbotschaften aus. Und wenn ich zum Beispiel nicht führe, das habe ich auch schon häufiger mitgekriegt, dass einfach Menschen auf Führungspositionen waren, die aber einfach nicht geführt haben, die das verweigert haben auf eine Art, aus verschiedenen Gründen. Dann gruppiert das System sich drumherum und stabilisiert sich irgendwie selber. Und irgendjemand geht dann einfach in die Rolle rein, aber halt nicht die Führungskraft. Und das hat dann wieder bestimmte Auswirkungen und Konsequenzen.
Kommen wir zu unserem Lieblingsthema Improvisation. Das ist ja immer unser Ansatz, zu schauen, wie helfen uns da die Prinzipien und die Haltung der Improvisation für solche Führungsthemen. Und wir landen ja eigentlich immer erstmal beim Thema Akzeptanz, weil das so das Grundprinzip ist, all das, was wir gerade jetzt eingangs schon beschrieben haben, da erstmal, wenn sowas existiert, wahrhaben, dass da überhaupt ein Thema ist. Und das finde ich jetzt in diesem Fall auch besonders schwierig und deswegen aber auch besonders wichtig, weil eben da so ein bisschen so, ja, Tabuthemen drinstecken. Was ich eingangs schon gesagt habe, die Führungskraft, ich als Führungskraft muss doch eine natürliche Autorität haben und dann muss das doch jeder automatisch akzeptieren. Das darf eigentlich ja gar nicht anders sein, oder? Und auch das Thema Macht. Und man sagt, wir sind doch eine moderne Organisation. Macht ist oldschool. Das spielt doch eigentlich bei uns gar keine Rolle. Aber da einfach wirklich zu sagen, naja, mag ja alles sein, aber hier ist ein Thema. Es ist einfach jetzt gerade so. Weil wenn man das nicht macht, wird man gar keinen Schritt weiterkommen.
Ja, und man kann das halt nicht irgendwie künstlich herstellen. Wirklich, Führungskräfte sind halt diejenigen, denen die Mitarbeiterinnen freiwillig aus Überzeugung folgen. Das heißt, ich muss erstmal auch in Kontakt als Führungskraft in Kontakt mit mir bleiben, aber auch mit der Situation. Und also mir ist jetzt gerade ist wahrscheinlich ein bisschen lahm immer mit Fußball, mit so Fußball vergleichen, aber es passt einfach immer so gut. Also Carlo Ancelotti zum Beispiel würde ich denken, so aus weiter Entfernung gesehen, gewinnt als Trainer zum Beispiel auch die Champions League mehrmals, weil die Spieler auch für ihn spielen, weil die ihn nicht enttäuschen wollen. Nicht, weil er sich hinstellt und sagt, ich bin jetzt der Trainer, deswegen wird jetzt gemacht, was ich sage, sondern weil die Spieler das wollen. Wer eine Führungskraft ist, entscheiden einfach auch die Geführten. Und das muss man eben auch einfach, denke ich, akzeptieren, dass das so ist und dass ich nicht besser, nicht mehr Gefolgschaft bekomme, weil ich lauter schreie, dass ich eine Führungskraft bin. Und ich bin jetzt nicht so ein großer Paartänzer, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Es geht.
Ich frage mal deine Frau bei Gelegenheit. Ja. Aber es ist ein bisschen wie Tanzen, habe ich gedacht. Ne? Also beim Tanzen, also beim klassischen Tanz, ist ja so, jemand führt, jemand folgt. Und beide müssen diese Rolle halt wirklich annehmen und ausfüllen. Das heißt, wenn beide versuchen zu führen, wird es ein Desaster. Wenn niemand führt, sondern beide folgen wollen, wird es auch ein Desaster. Das heißt, es ist einfach notwendig, dass beide in diese Rolle reingehen.
Ich freue mich immer über deine Fußballmetaphern. Ich finde die ja immer gut, aber ich habe vielleicht auch da genauso wie du einen Zugang zu. Habe mich aber genauso über die Tanzmetapher gefreut, obwohl ich da keinen Zugang zu habe. Und du hast eben auch schon gesagt, ne, man muss da irgendwie auch mit sich selber im Einklang sein und in sich selber da reinschauen. Und dazu passt auch, finde ich, das Improvisationsprinzip, was wir auch schon öfter angesprochen haben, haben wir in der ersten Staffel unseres Podcasts auch eine eigene Folge zugemacht. Das Prinzip, stoppe den inneren Kritiker. Weil dieser Blick nach innen in solchen Situationen, glaube ich, sehr wichtig ist, weil wenn wir nicht akzeptiert werden, das steckt ja irgendwie da drin. Wenn wir in unserer Führungsrolle nicht akzeptiert werden, dann sind wir ganz schnell dabei, ich werde als Person nicht akzeptiert. Und das berührt irgendwie oft auch so innere Bereiche, wo man vielleicht nicht so gerne ran will. Und der innere Kritiker, der springt da sofort drauf an. Und der, das haben wir in der Folge in der ersten Staffel schon gesagt, der kommt aus unserer Kindheit, was bedeutet, den hat jeder. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Das ist keine Schwäche, wenn man einen inneren Kritiker hat, sondern es ist der Normalzustand. Und auch da geht es darum zu sagen, ja, ich akzeptiere, dass es den gibt und dass man den dann auch erkennt, wo, in welchen Zusammenhängen das steht. Denn wenn man sich diesen Mechanismus bewusst macht, dann kann man den auch nicht abschalten, aber zumindest bewusst ein Stück weit zur Seite drängen und sich wieder ja auf eine erwachsene Ebene begeben und auch wieder auf das Positive fokussieren. Das habe ich auch schon öfter erlebt, ne, dass man diese Mitarbeitenden, die einen zum Beispiel nicht akzeptieren, dann einfach auch sehr viel Energie und Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich da als Führungskraft gleich drüber vergesse, dass ich auch noch ganz viele andere Mitarbeitende habe zum Beispiel, die mir komplett folgen und wo das super läuft, aber ich gar nicht die Aufmerksamkeit drauf gebe und so eigentlich den positiven Anteil vernachlässige.
Und ich finde, das ist einfach auch immer eine wichtige Frage. Bin ich wirklich präsent? Oder zum Beispiel auch beim Thema Führung, habe ich jetzt ein Konzept oder eine Theorie oder habe ich gerade eine Führungsfortbildung gemacht und versuche jetzt das Gelernte über das Team drüber zu stülpen? Dann sehe ich aber das Team nicht mehr. Dann kriege ich auch die gewachsene Dynamik im Team zum Beispiel nicht mehr mit. Und dann arbeiten wir vielleicht auch aneinander vorbei und dann folgen manche aus dem Team mir vielleicht nicht. Und das System ist halt immer stärker als eine einzelne Führungskraft. Das ist einfach gut, das zu sehen. Das heißt, ich finde sowas wie zuhören, erstmal verstehen, präsent sein, das hilft. Und deswegen ist die Passung meines Führungsstils oder ne, dass ich einfach erstmal gucke, was passt zu diesem Team, wichtiger als irgendwelche verallgemeinbare Skills, die ich mir irgendwie drauf schaffe. Und ich finde, gute Führungsfortbildungen befassen sich auch mit der Haltung und nicht mit Werkzeugen, die ich dann an meinen Mitarbeiterinnen ausprobiere.
Ja, absolut, das ist ja auch unser Ansatz immer mit der Haltung, also wirklich mit dem Kern anzufangen, dessen, wo die Dinge herkommen.
Ja, also wenn man jetzt mal nochmal guckt, was gibt es noch so für andere Ansätze, die man sich dem Thema nähern kann, dann habe ich ja eben gesagt, es kommt einfach auch immer auf die Passung meines Führungsstils zur Situation und auch zur Organisation an. Also passt das, was ich normalerweise so mache, zum Team? Beziehungsweise muss ich erstmal das Team verstehen. Und als ich mich damit befasst habe, ist mir ein Modell in den Sinn gekommen. Das ist das Riemann-Thomann-Modell. Da wird nämlich, werden zwei Achsen angeguckt. Dauer, Wechsel, Nähe und Distanz. Und danach werden Teams und auch Menschen so ein bisschen in eine Matrix eingeordnet. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt, ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, aber einfach nur mal als so eine Anregung, dann sagen die zum Beispiel, nicht jede Gruppe in einem Unternehmen oder sonst wo ist ein Team, sondern wenn ich bei Dauer und Nähe mich verorte, dann ist es halt eine Gemeinschaft. Ja, da geht es viel um Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft. Und wenn ich auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn eine Gruppe bei Distanz und Wechsel sich verortet, da geht es halt viel um Selbstständigkeit und Innovation und so weiter. Das ist aber dann kein Team. Das bezeichnen die als Haufen. Ja. Und ein Team nennen die eine Gruppe von Menschen, wo Nähe und Wechsel möglich ist. Das heißt, es ist kooperativ und es ist risikofreudig. Ja, also und ich hatte einfach nur mal als kurzer Abriss. Aber es ist einfach nur ein Instrument, zum Beispiel für eine Führungskraft, um erstmal zu gucken, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Ja, und sind innerhalb des Teams vielleicht auch total unterschiedliche Persönlichkeiten und auf wen reagiere ich? Bin ich vielleicht total so ein Nähe-Typ und ich habe einfach Probleme mit Menschen, die auf Distanz gehen, weil ich das irritierend finde?
Ja, das finde ich super, weil ich kenne es auch selber, dass man in solchen Situationen, die ja tendenziell dann einfach Konfliktsituationen sind, auch wenn der Konflikt vielleicht nicht offen ausgetragen wird, dass man oft dazu neigt zu sagen, entweder der andere ist falsch oder die andere oder ich bin falsch. Und ich finde, diese Modelle helfen total, einfach Unterschiede klar zu machen. Und das, finde ich, gehört für mich auch zu diesem Thema Diversity dazu. Also, dass man das dann eine Wertschätzung findet dafür, dass es unterschiedliche Typen in einem Team, in einer Abteilung, im Unternehmen gibt. Und was man auch noch als Organisation, finde ich, sehr gut machen kann, ist, sich nochmal genau die Rahmenbedingungen anzuschauen, wie Führungskräfte quasi in die Organisation eingebunden sind. Also das Thema Hierarchie, das ist ja fast auch schon wieder ein Tabuthema sozusagen, weil man viele Organisationen dann sagen, ja, wir haben ja eigentlich gar keine Hierarchien oder wir haben flache Hierarchien. Das Wort Augenhöhe wird da auch sehr überstrapaziert. Wir begegnen uns allen auf Augenhöhe. Das ist aber im Normalfall nicht die Realität. Es zeigt sich alleine schon beim Gehalt. Es gibt Statusgeschichten, die damit verbunden sind. Es gibt informelle Signale, die man da ausspricht. Das ist alles Realität. Das ist auch nicht per se schlimm. Wir plädieren nur dafür, dass man sich das eben wirklich anschaut und da einen klaren Blick drauf hat, als Unternehmensführung und eben darauf zu achten, welche Signale senden wir da eigentlich ins System und was davon stimmt eigentlich mit der Realität überein? Weil wenn ich immer irgendwas erzähle, wo die Mitarbeitenden automatisch merken, das stimmt aber irgendwie nicht so richtig, dann erzeugt man da irgendwie so eine Diskrepanz, eine gewisse Frustration auch, die gar nichts mit einzelnen Führungskräften zu tun hat, aber wo generell die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass Führungskräfte nicht so akzeptiert werden.
Und das ist sozusagen die Systemebene. Und das andere, finde ich, ist auch mal, sagen wir auch mal gerne, für eine Führungskraft ist Selbstreflexion eine Sache, die nicht schaden kann. Ja, einfach die Frage, wenn ich das Gefühl habe, es gibt einfach Menschen, die meine Führungsrolle irgendwie offen oder auch irgendwie subtil nicht akzeptieren. Was trage ich vielleicht selber dazu bei? Weil das kann ich verändern, die anderen kann ich nicht verändern. Aber ich kann schon gucken, sende ich vielleicht Signale aus, die das selber wieder in Frage stellen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit Macht habe, was vielleicht aus meiner Familie kommt oder aus meiner Herkunft, sonst woher, und ich das immer irgendwie wieder halb zurücknehmen muss, dass ich nie so ganz klar bin, dann kommt das natürlich total bei den Mitarbeiterinnen an. Und dann ist es einfach gut, erstmal bei mir zu gucken auch, was mache ich denn da eigentlich? Bin ich überhaupt konsistent? Bin ich konsequent? Wenn ich was ankündige, mache ich das dann auch? Systeme sind so empfänglich für sowas und auch Menschen, dass es sofort eine Wirkung hat.
Zum Abschluss wollen wir auch nochmal drauf schauen, was kann man denn jetzt als Führungskraft und auch als Organisation insgesamt da machen, wenn solche Fälle eintreten? Und gerade nachdem wir jetzt auch da länger drüber gesprochen haben, ist mir auch nochmal bewusster geworden, dass das eigentlich fast der Normalfall ist, dass es da solche Themen gibt. Und auf der persönlichen Ebene, also als Führungskraft, würde ich sagen, das eine, was man machen kann, ist drüber reden, ganz simpel. Am besten mit, kann eine Vertrauensperson sein, vielleicht eine Kollegin, eine andere Führungskraft, der ich mich da gerne anvertraue. Es kann auch eine Runde sein, in der sowas dann passiert. Aber ich glaube, ich habe in der Podcast-Folge ungefähr 5-mal das Wort Tabu gesagt. Klingt ja schon fast so, als hätten wir über was wirklich schlimm Verbotenes gesprochen. Ich sage das auch deswegen, um bewusst zu machen, es gibt einfach so Themen, die man vielleicht nicht so einfach ansprechen kann und auch nicht vor der gesamten Belegschaft. Und es hilft einfach manchmal, die Sachen zu thematisieren und sich da vielleicht eine andere Meinung einzuholen und vor allem auch einfach drüber reden. Und zweitens, Hilfe anzunehmen. Weil dieses Thema sowohl auf der persönlichen als auch der organisatorischen Ebene geht eben auch sehr stark so ins Innere rein, hat mit Haltung, mit dem Kern von dem zu tun, was wir tun. Also ne, wer zeitgemäß arbeiten will, muss sich mit sich selber beschäftigen. Das hast du ja eben auch gesagt, Selbstreflexion. Das kann man ein Stück weit alleine machen, aber es hilft wirklich da natürlich jemanden mit einem externen Blick dazu zu holen. Kann beispielsweise ein gutes Coaching mit psychologischem Sachverstand sein.
Ja, genau wie du gesagt hast, ne? So Tabu ist ja lustig. Ne? Das Thema klingt erstmal relativ harmlos, so, aber Tabu entsteht ja dann, wenn ich auch das Gefühl habe, ich kann mit keinem drüber reden, weil ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Mhm. Und einfach sich auszutauschen, mitzukriegen, okay, das haben irgendwie alle Führungskräfte mehr oder weniger an irgendeiner Stelle. Das ist einfach hilfreich. Oder auch eben mit einem Coach, der ja auch mit anderen Menschen spricht und dann auch sagen kann, nee, das ist ein großes Thema in Organisationen. Ja, und das auf Unternehmensebene finde ich einfach ist auch wirklich hilfreich, dieses ganze Thema Führung sich wirklich nochmal genau anzugucken. Einfach erstmal beobachten, was passiert denn, analysieren. Und auch sowas zu schauen wie, wer kommt denn eigentlich wie in Führungspositionen? Ist das einfach, weil ich so lange im Unternehmen bin und dann werde ich Führungskraft automatisch, geht es um Headcount oder so? Weil Führung ist ja nicht, bin Sachbearbeiter, bin so und so lange dabei und dann bin ich halt Führungskraft und dann kann ich das automatisch, sondern das sind ja völlig andere Skills. Also, dass Führung ernst genommen wird als eine eigene Aufgabe, dass da auch Fortbildungen angeboten werden, Austauschrunden, die Leute nicht einfach irgendwo reinzuschubsen und dann alleine zu lassen, sondern wirklich einfach da denen dann Rahmen geben, wo sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge, die wir inoffiziell als die Tabu-Folge bezeichnen können. Und dann, wir machen jetzt ja neuerdings immer am Ende noch, stelle ich dir eine Überraschungsfrage, also bis jetzt zumindest ich immer dir.
Ja, ich habe auch schon ganz schwitzige Hände.
Ja, das kann ich mir vorstellen, zu Recht.
Vor allem, als du das jetzt nochmal als Tabu-Folge bezeichnet hast.
Mich würde interessieren, wenn du mal so in deine eigene Geschichte so guckst, einfach ganz spontan, welche Eigenschaft bei einer oder eine Haltung bei einer Führungskraft hat dich jemandem aus Überzeugung folgen lassen?
Ich glaube, Also was ich jetzt sage, läuft, glaube ich, auf das Thema Vertrauen raus. Das ist aber nicht das erste Wort, was mir eingefallen ist, sondern das erste Wort, was mir eingefallen ist, ist Verrücktheit.
Okay. Das ist auf jeden Fall eine unerwartete Antwort.
Unerwartete Fragen geben unerwartete Antworten. Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich es immer grundsätzlich auch bei Menschen schätze, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es nicht mit Robotern zu tun. Und ich finde das, ne, sondern mit wirklich individuellen Persönlichkeiten. Und dafür gehört für mich eine gewisse Verrücktheit dazu. Oder in dem Wort steckt ja auch drin, fällt mir gerade auf, dass man sozusagen von der Normalität ein Stück weit verrückt ist, also ein Stück weit abweicht. Natürlich in einem, ne, gerade im Job in einem gewissen Rahmen, aber auch mal ein Verhalten oder eine Aussage tätigt oder sowas, ein Verhalten zeigt, die von der Norm abweichen, wo man aber weiß, das ist jetzt auf jeden Fall authentisch und da weiß ich jetzt auch, was das für ein Mensch ist. Und ich habe ja gesagt, läuft auf Vertrauen hinaus. Das hilft mir und das kann man sozusagen auch logisch nachverfolgen, wie Vertrauen entsteht, dass das grundsätzlich auch so ist, dass diese gewissen Abweichungen dazu führen, dass ich der Person besser vertrauen kann. Am Ende ist das natürlich auch Authentizität. Denn die Authentizität ist meistens nicht, dass jemand ist wie 10.000 andere und ich sage, ne, guck mal, ein Chef, so sind sie halt, sondern ich sage, das ist die eine Person und da habe ich dann auch Bock drauf, mich auf diese Person einzulassen. Hm. Wie wäre denn deine Antwort auf die Frage?
Also ich habe jetzt gerade, als du gesprochen hast, ist das auch noch ein bisschen so bei mir, fand ich nochmal ganz spannend. Also erstes Mal, was ich ganz entscheidend fand, war immer Loyalität, also mir gegenüber, also auch dem Unternehmen, aber auch mir gegenüber, so dann den Rücken stärken und nicht irgendwelche Sachen auf mich abwälzen. Und das andere tatsächlich, was geht ein bisschen in deine Richtung, ist Humor. Ja, einfach wenn jemand Humor hat und auch ein bisschen Selbstironie, dann finde ich das, und das ist, glaube ich, genau das Ding, was du gesagt hast, weil es einfach menschlich macht, weil das nicht durch Maschinen ersetzt werden kann, weil Humor hat auch was Warmes irgendwie und was einfach auch da zeigt, finde ich, dass das, also letztlich ist Führung was auch mit Menschsein zu tun hat. Eine gute Führungskraft ist einfach menschlich, aber es ist dann so ein Buzzword, ne? Aber wenn man es dann so runterbricht auf Verrücktheit und Humor in dem Fall, finde ich das dann, dann zeigt das ein bisschen was.
Ja, und das erklärt ja auch, warum, du hast ja anfangs gesagt, du würdest mir überall hin folgen. Ganz leicht ironisch vielleicht.
Eigentlich habe ich ja gesagt, ich würde dich überall hinführen.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Das gilt ja gegenseitig und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man schon sagen kann, so ganz normal sind wir auch nicht, ne?
Dazu sage ich jetzt nichts.
Dann sagen wir einfach gar nichts mehr. Wir sind am Ende der Folge angekommen und danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs Einschalten beim nächsten Mal. Bis dahin.
Bis dahin.
Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.